Ja, für mich ist es ein großes Vorrecht, einfach mit euch wieder in die Bibel hineinschauen zu können. Ich freue mich über alle, die ihr hier seid, ich freue mich auch über alle, die von zu Hause aus zuschauen. Es ist einfach genial, dass wir diese Freiheit haben. Und heute geht es um eine Geschichte, die 6 Tage vor Karfreitag stattfand. Und sie verdeutlicht genial sie verdeutlicht, worum es geht im ganzen Christsein. Und so passt sie ideal zum heutigen Palmsonntag. Jesus war bei Maria, Martha und Lazarus zu Hause. Das waren 3 Geschwister, wahrscheinlich waren sie Singles. Jesus war öfter bei ihnen zu Hause, zu einem Wiener Schnitzel, vielleicht auch zu Falafel, wir wissen es nicht, aber er war wahrscheinlich auch gerne bei ihnen, weil er ebenfalls Single war und sie da Gemeinsamkeiten hatten. Maria war immer beschäftigt mit Kochen, Putzen. Aufräumen, servieren. Und das ist, wenn man Gast ist, manchmal gar nicht so angenehm. Ich kenne jemanden, wenn man da zu Gast ist und den letzten Bissen gegessen hat, zack, ist der Teller schon weg und der Tisch wird schon geputzt und irgendwie denkt, darf ich jetzt noch sitzen bleiben oder nicht? Naja, Maria war das Gegenteil. Sie konnte einfach da sitzen, zuhören, während ihre Schwester arbeitete. Das kann auch nerven. Von Lazarus wissen wir nicht viel. Vielleicht ist er wegen seinen Schwestern so früh gestorben. Wie auch immer, die 3 waren ziemlich kühn. Am Ende des 11. Kapitels lesen wir, dass die Pharisäer Jesus zur Fahndung ausgerufen hatten. Ich lese den letzten Vers von Kapitel 11. Die obersten Priester und die Pharisäer hatten den Befehl erlassen, dass jeder Jesus sofort anzeigen musste, der seinen Aufenthaltsort kannte, denn sie wollten ihn unbedingt festnehmen. Und jetzt im nächsten Vers, in Kapitel 12, Vers 1, lesen wir etwas ganz Erstaunliches. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Und jetzt, dort wurde Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Ich meine, das müssen wir uns mal geben. Die führenden Priester leiten eine Fahndung ein, um ihn festzunehmen und schlussendlich zu töten. Und was machen die 3? Die laden Jesus zu einem Festessen ein. Also das war eine ziemlich gewagte Sache für Jesus und für die 3. Und jetzt lese ich die Verse 1 bis 8 von Kapitel 12. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus am Essen teilnahmen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Ischariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denar dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte, das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, werdet ihr immer wieder haben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Das Fest begann wie üblich. Maria bediente und Lazarus ließ sich bedienen. Bis Maria etwas tat, das allen Regeln widersprach. So jedes Land hat ja so seine Regeln, seine Werte und Verhaltensnormen. Als wir von Bern nach Niederösterreich übersiedelten, staunten wir, wie wichtig dort die Titel sind. Also kaum angekommen wurde ich gerügt, weil ich der Bürgermeisterin den Nachnamen, mit dem Nachnamen ansprach und ich wurde belehrt, das macht man nicht. Man sagt Frau Bürgermeisterin, nicht den Namen. Und als wir dann von dort hierher übersiedelte, kam ich gar nicht mehr mit, dann wurde man von wildfremden Menschen mit Du angesprochen. Die Titel, die hält man hier eher etwas bedeckt und setzt sie vielleicht dann dort ein, ganz gezielt, wo es von Nutzen sein kann. So hat jede Region ihre Werte und ihre Verhaltensnormen und das war auch damals so. Aber was Maria jetzt tat, war absolut verrückt. So etwas tat man nicht. Sie kam plötzlich daher mit einem Ölfläschchen. Etwas wertvoller als dieses. Das hatte umgerechnet einen Wert von ungefähr 50.000 Euro. Und da zerbrach sie das Fläschchen, das heißt, es war ein für alle Mal futsch. Wer so etwas vermochte, der machte das nicht für Gäste, das war bestimmt für die Hochzeitsnacht. Das bei einem Gast zu tun, war absolut daneben. Dann salbte sie die Füße mit Öl. Wenn man jemanden salbte, dann salbte man das Haupt, den Kopf, nicht die Füße. Und anschließend trocknete sie die Füße mit ihren Haaren. Aber eine Frau durfte ihre Haare niemals öffnen vor Gästen. Das durfte sie nur vor ihrem Ehemann. Also was sie da tat, war absolut daneben. So etwas tut man nicht. Und so sind 50.000 Euro einfach weg. Wieso macht Maria so etwas? An dem, was Jesus anschließend zu ihr sagt, in Vers 7 und 8, sehen wir, dass die Motivation von innen kam, aus dem Herzen Marias. Es kam niemand zu Maria und sagt, hey, mach das doch mal. Oder sie fand nicht zufälligerweise dieses Ölfläschchen im Spiegel scharf und dachte, ja gut, muss eh mal weg. Sie war auch nicht getrieben vom schlechten Gewissen. Ja, jetzt sollte ich mal etwas für Jesus tun. Ihre Motivation kam von innen. So eine verrückte Sache kann man nicht verordnen. Und Maria besaß so eine innere Liebe und so eine innere Motivation. Und sie betet Jesus an, wie man das normalerweise nicht tut. Und diese Liebe gab Maria eine unheimliche Freiheit. Die meisten Menschen definieren Freiheit damit, dass sie keine Schranken haben. Ich kann tun und lassen, was ich will. Aber hier sehen wir genau das Gegenteil. Es ist eine ganz andere Freiheit. Ich will diese 50.000 Euro nicht für mich gebrauchen, ich will sie verschenken. Ich will es für jemanden anderen einsetzen. Maria war so frei, etwas so Verrücktes zu tun. Und dazu noch vor ihren eigenen Geschwistern, ist noch schwieriger. Aber Jesus zu ehren, war ihr wichtiger als der Gedanke, was die anderen Leute über sie denken. Und die Frage ist natürlich, wie kommt Maria zu so einer Freiheit, zu so einer Liebe, zu so einer inneren Motivation? Und die Bibel gibt uns einen Hinweis darauf. Da ist etwas versteckt. Wenn wir die Begegnungen alle durchgehen, die Jesus mit Maria und Martha hatten, dann sehen wir etwas ganz Erstaunliches. Es gibt noch zwei weitere Begegnungen, insgesamt drei Begegnungen, wo wir Martha, Maria und Jesus sehen. Und die erste Begegnung, die finden wir in Lukas 10. Und ich lese da ab Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Also der Schlüsselvers ist hier, Maria hat etwas Besseres erwählt. Also dieser Satz brachte schon viele auf die Palme. Also stellen wir nur mal so eine Hausfrau mit kleinen Kindern vor. Wie viel Zeit investiert sie in Aufräumen, in Planen, in Einkaufen, in Kochen, in Abwaschen, in Putzen und wieder in Aufräumen? Und jetzt gehst du hin und sagst deiner Frau, ja, Pech gehabt, hast halt den schlechteren Teil gewählt. Ja, die wird sich bedanken. Warum sagt Jesus so etwas? Ohne Martha wäre auch sein Schnitzel kalt geblieben. Ich komme später darauf zurück. Jedenfalls war das die erste Begegnung. Die zweite Begegnung finden wir in Johannes 11. Da waren Maria und Martha in einer ganz anderen Situation, in großer Not. Wir betrachteten diese Begebenheit letzten Sonntag. Maria lief Jesus entgegen. Als sie ihn fand, fiel sie vor ihm zu Füßen und weinte ihre Not heraus. Vers 32. Als Maria Jesus sah, fiel sie vor ihm nieder und rief: Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Also sie sagte ihren Frust, Jesus. Sie sagte, dass sie ihn überhaupt nicht versteht, wie er gehandelt hat. Sie drückte ihre Enttäuschung aus. Das war die zweite Begegnung. Und die dritte Begegnung ist die in unserem Text. Also drei Begegnungen. Fällt euch bei diesen drei Begegnungen etwas auf? Also die erste Begegnung, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Die zweite, als sie eben zu ihm lief und ihre Not klagte. Und die dritte, als sie dieses Fläschchen Öl Jesus brachte. Fällt euch irgendetwas auf? Wow, irgendetwas ist mit den Füßen. Das ist so brutal. Überall, in allen Stellen, wo wir Maria mit Jesus Martha sehen, ist sie zu Füßen Jesu. Einmal beim Zuhören, das zweite Mal beim Notklagen und das dritte Mal beim Anbeten. Für Maria hatte dieses zu Füßen Jesus seine absolute Priorität. Und an diesem zu Füßen Jesus sein wuchs eine Liebe. Und damit diese innere Motivation, etwas Verrücktes zu tun, das man einfach nicht tut. Ihn auf eine Art und Weise anzubeten, wie das noch nie jemand gemacht hat. Jesus freute sich über ihr Verhalten. Er lobt sie, er sagt nämlich nachher: Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündigt wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Also diese Verheißung erfüllt sich gerade heute Morgen. Wir denken jetzt an Maria. Vielleicht dachte Jesus damals auch an uns jetzt heute. Die Frage ist, wie kommen wir zu so einer Liebe und in so eine Freiheit, wo es uns vielleicht nicht ganz wurscht ist, aber wo wir Dinge machen, egal was die anderen denken. Um das zu beantworten, gehen wir nochmals in die erste Begegnung zurück. Lukas 10. Martha war total beschäftigt mit Bedienen. Maria saß zu Jesu Füßen und hörte aufmerksam zu. Marthas Blutdruck stieg, nehme ich jedenfalls an, und sagt, hey, ich lese nochmals, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und Jesus, Martha, Martha, du bist wegen so vielen Sorgen in Unruhe. Aber notwendig ist nur eins, Maria hat das Bessere erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Wie gesagt, das brachte schon viele auf die Palme. Aber um die Aussage zu verstehen, müssen wir sie mit anderen Bibelstellen vergleichen. Wenn in der Bibel gesagt wird, dass etwas besser ist, heißt das nicht, dass das andere schlecht ist. Zum Beispiel in 1. Korinther 7, da sagt Paulus, heiraten ist gut, nicht heiraten ist besser. Damit sagt er nicht, dass heiraten schlecht ist. Heiraten ist sogar sehr gut. Aber seine Begründung, als nicht Verheirateter kann man Jesus in viel größerer Freiheit dienen und deshalb ist es besser. Oder in Lukas 14, 26 sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und so weiter, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Muss ich jetzt meine Eltern hassen? Muss ich mich verabscheuen? Das würde dem widersprechen, dass wir andere lieben sollen. Nein, Jesus sagt damit, dass unsere Liebe zu unseren Eltern oder unsere Liebe zu Jesus so stark ist, dass es im Vergleich zur Liebe zu den Eltern wie Hass erscheint. Diese Liebe zu den Eltern. Im Vergleich. Er sagt nicht, dass die Liebe zu den Eltern schlecht ist, aber im Vergleich, wie stark unsere Liebe zu Jesus sein soll, ist es wie hier. Liebe und Hass. Und so sagt in unserer Geschichte Jesus zu Martha, nicht, dass das Dienen schlecht ist, aber er sagt, Maria hat die Prioritäten besser gesetzt. Wie kann ich zu dieser inneren Liebe kommen, zu dieser inneren Motivation? Indem ich die höchste Priorität darin setze, an Jesu Füßen zu sitzen. Trotz der vielen wertvollen, guten Arbeit, mir Zeit zu nehmen, um hinzusetzen und aufmerksam auf Jesus zu hören, alleine mit ihm zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich bin überzeugt, dass deshalb so viele Menschen im Alltag Jesus nicht erleben, weil das keine Priorität ist. Aber in dieser Gemeinschaft an Jesu Füßen geschieht Veränderung. Und jetzt Veränderung durch Verliebtsein. Oder ich kann mich verändern, weil ich mich anstrenge. Okay, ich muss das tun. Jetzt sollte ich da noch etwas feilen. Da sollte ich mich anders verhalten. Dort muss ich mich anstrengen. Das sollte ich auch noch. Das ist eine sehr anstrengende Art und Weise, wie man sich verändern kann. Und wenn es gelingt, führt es oft zu Stolz. Wenn es nicht gelingt, zu Frustration und Neid. Aber ich kann mich auch verändern, weil ich verliebt bin. Und diese Veränderung ist ganz anders. Und ich glaube nicht, dass Maria einen 5-Stufen-Plan hatte, wie komme ich mal dazu, 50.000 Euro da einfach hinzugeben. Nein, ihr Wunsch wuchs automatisch. Das muss dir niemand sagen, tu das. Ihre Motivation kam von innen. Und dieses Prinzip finden wir bei anderen Personen ebenfalls in der Bibel. Zum Beispiel beim König David. Er begann jetzt im übertragenen Sinn auch bei den Füßen Jesu oder bei den Füßen Gottes. Psalm 63, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. Und ähnlich wie Maria kam er auch mit seinen Frusten zu Jesus. Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Und gleichzeitig, wie Maria, finden wir diesen Respekt vor Gott. Maria, als sie ihre Not zu Jesus brachte, fiel sie auf die Füße. Das heißt, sie brachte ihre Not mit dem Mund, bekannte sie, hast du Lazarus sterben lassen? Und mit ihrer Haltung, knien vor Jesus, drückt sie aus, aber du bist der Herr. Ich unterwerfe mich dir. Martha ging nicht auf die Knie, Maria schon. Und hier David ganz ähnlich. Er sagt, warum hast du mich verlassen? Und in Vers 4, gleich anschließend, aber du bist heilig. Du thronst über den Lobgesängen Israel. Diese Haltung. Warum? Aber du bist trotzdem der Herr, auch wenn ich dich null verstehe. Und dann erwuchs auch bei David der Wunsch, viel zu geben. Eine ganz interessante Stelle, 2. Samuel 24, Vers 24. Da wollte David ein Grundstück kaufen, um einen Altar drauf zu bauen. Und als der Besitzer sagte, dass er das Grundstück auch einfach so haben kann, ohne zu zahlen, antwortete David, nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Und die Begründung, ich möchte den Herrn, meinen Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Und dann zahlt er alles. Ich finde die Begründung irgendwie schon cool. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer bringen, das mich nichts gekostet hat. Seine Veränderung kam auch durch ein Verliebtsein, durch eine innere Motivation. Nein, ich gebe Gott kein Opfer, das mich nicht kostet. Und Gott nennt den David ein Mann nach seinem Herzen. Veränderung durch Verliebtsein. Als Teenager machte ich eine Schulungswoche, eine christliche Schulungswoche. Das war, man las immer jeden Tag in der Bibel, hatte Bibelstudium. Es war eine Freizeit. Mir hat es total gefallen. Und am Mittwoch stand auf dem Plan freier Tag. Darauf freute ich mich total, weil es war ein Ausflug geplant auf den Zürcher See. Und dachte ich, boah, super. Und dann sagte mir jemand, das war ein anderer Teilnehmer, sagte, verbring doch diesen Mittwoch ganz alleine mit Gott. Nur die Bibel, kein Schreibzeug, kein Papier, nur die Bibel, geh irgendwie in den Wald, allein mit Gott. Und ich sagte, was? Was soll ich den ganzen Tag tun? Das ist ja langweilig, was soll ich jetzt den ganzen Tag mit der Bibel da draußen sein? Sagt er, du sagst, dass dir Jesus wichtig ist, du sagst, dass du ihm nachfolgst und du willst nicht mal einen Tag mit ihm zusammen sein? Boah, das hat mich so getroffen und ich merkte, das stimmt etwas nicht. Ich kann doch nicht sagen, dass Jesus ja ist alles und so und ich bin nicht mal gerne einen Tag mit ihm zusammen. Es ist mir zu langweilig. Und das hat mich so getroffen und ich habe mich an diesem Nachmittag bekehrt, diesem Mittwochnachmittag, weil ich habe gemerkt, mein Christsein, das ist irgendwie auf Leistung oder irgendwie aber nicht auf Gemeinschaft aufgebaut. Gleich haben wir Zeit, um über drei Fragen nachzudenken. Ihr habt sie im Flyer oder auch hier auf der Folie. Kann ich in meinem Leben eine Veränderung beobachten, die durch mein Verliebtsein in Jesus automatisch gewachsen ist? Manchmal sieht man das dann erst im Nachhinein. In den letzten zwei Wochen fragte ich einige Leute für einen Dienst in der Gemeinde, den sie noch nie annähernd so etwas gemacht haben. Und einige sagten nicht nur zu, sondern sie bedankten sich, dass ich sie gefragt habe. Also mich hat das total berührt, weil sie haben Arbeit, sie haben Verantwortung, sie haben Lampenfieber und sie bedanken sich. Und ich schätze, dass sie das vor einigen Jahren nie gemacht hätten. Aber ich glaube, dass es diese Verliebtheit ist, die sie verändert und verändert hat. Gibt es so etwas in meinem Leben, wo ich sage, da habe ich mich eigentlich gar nicht angestrengt, aber ich merke oder andere merken an mir, da habe ich etwas verändert. Zweite Frage, habe ich Jesus schon mal auf eine Art und Weise angebetet, die mir ein Vermögen gekostet hat? Ob jetzt finanziell oder im übertragenen Sinn. Auf irgendeine Art und Weise, die kein normaler Mensch tut. Zum Beispiel als Familie mit drei kleinen Kindern, oder nicht kleinen, mit drei Kindern, das geliebte Umfeld verlassen und nach Ecuador zu übersiedeln, um Menschen dort zu helfen, die in Not sind. Also falls ihr da zuschaut irgendwann, Silvia und Daniel, das seid ihr gemeint. Das ist verrückt. Aber wie ich in der Begleitung die beiden erlebt habe, war das ihr Verliebtsein. Eine Veränderung. Weil das macht ein normaler Vorarlberger nicht. Sehe ich solche Veränderungen, die von einer inneren Motivation herkommen, nicht durch ein schlechtes Gewissen, nicht um vor Gott gut dazustehen, nicht um etwas gut zu machen, nicht um andere zu imponieren, sondern aus dem Wunsch, ich will Gott nicht ein Opfer geben, das mich wenig kostet, ich will ihm irgendetwas tun, aber aus einer inneren Motivation. Und die dritte Frage, da sagt Gott in Sprüche 18, alle, die mich lieben, die liebe ich auch. Und dann, wer mich sucht, wird mich finden. Viele Leute suchen es nicht, deshalb finden sie ihn auch nicht. Und wir können uns überlegen, wie suche ich eigentlich Jesus? Sicher hat jeder schon ein Eurostück mal verloren. Suche ich Jesus so stark, wie wenn ich ein Eurostück verloren habe? Oder suche ich ihn so stark, wie wenn ich 1.000 Euro verloren hätte oder 5.000 Euro verloren hätte? Das ist ein anderes Suchen, wenigstens bei mir. Ich habe zum Glück noch nie 5.000 Euro verloren, aber da würde ich Gas geben. Bei einem Euro, naja. Wie suche ich Jesus? Trag dich mal in diese Linie ein. Nimm diese Fragen, wir haben gleich die Gelegenheit, jetzt über diese Fragen nachzudenken. Aber nimm diese Fragen auch mit, auch als Ehepaar zum Beispiel oder in der Minigruppe. Montags haben Doris und ich immer frei und morgen werden wir in unserer Ehezeit über diese Fragen austauschen, weil vielleicht fällt auch jemandem anderen, dem anderen etwas ein über sich selber. Tausch darüber aus. In den Kleingruppen, tauscht darüber aus. Ihr habt da noch zwei Fragen zusätzliche. Aber jetzt haben wir Zeit, einfach mal da zu überlegen. Ich werde beten und dann kann jeder einfach so vor Gott sein. David wird ein Instrumentalstück spielen und wir werden einfach so vor Gott sein und uns diese Fragen stellen. Ja, danke, Jesus Christus, dass du einfach uns so geliebt hast und so liebst, wie Patrick das sagte. Und schenk, dass wir dich auch so lieben, also so wie du liebst können wir eh nicht, aber dass wir einfach verliebt sind und verändert werden durch Verliebtsein, nicht durch Regeln, nicht durch welche Gesetze oder wie wir uns gegenseitig irgendwie beurteilen, sondern aus einer inneren Motivation, aus einem inneren Verliebtsein. Und schenk, dass diese Fragen auch hilfreich sind. Und jetzt einfach diese Zeit der Stille. Amen.